Wie hast du die vergangene Woche gelebt? Warst du mehr so der Elefant? Hast du die vergangene Woche eher so gelebt als Stinktier? Vielleicht sollte ich andere fragen. Und warst du in der letzten Woche vielleicht eher so das Chamäleon? Was hat es damit auf sich? Christa hat euch vorhin alle begrüßt als Relefanten. Wenn ihr relevant wart die letzte Woche, dann war das gut. Daniel lebt in einem Umfeld, das komplett nichts mit seinem Glauben, mit seinem Gott zu tun hat. Und es fühlt sich manchmal an, dass es Christen genauso geht in unserer Gesellschaft. Und letzte Woche haben wir gelernt, dass wir unterschiedlich darauf reagieren können. Wir können uns als Christen von dieser Gesellschaft absondern und sagen, ihr seid alle blöd, alles ist schlecht, alles scheiße, alles sündig. Ich will mit dieser Welt nichts zu tun haben. Man kann genau das Gegenteil machen und sagen, ah, mal nicht auffallen, soll keiner mitkriegen, dass ich Christ bin, so ein frommer Spinner oder so. Eigentlich sollte ich ja was sagen, aber ich bin lieber ruhig, weil dann lachen die, wenn ich Christ bin und so. Oder du lebst wirklich wie ein Elefant, als ein sehr weises Tier, ein Tier, dem die Familie, die Gemeinschaft, die Menschen, die anderen sehr wichtig sind. Du lebst als ein relevantes Tier, da steckt ja schon der Name Elefant drin, habe ich euch letzte Woche gesagt. Relevant, also wenn ihr es nicht gemerkt habt, habt ihr eher ein Problem, aber relevant. Konfis, wer von euch hat Latein? What? Wer von euch hat sich jetzt nicht getraut zu melden, dass er Latein hat? Weil er denkt, er wird jetzt abgefragt. Hat keiner von euch Latein? Im ersten Gottesdienst schon keiner und jetzt auch nicht. Sag mal, was lernt ihr noch in der Schule? Jetzt hört's mir aber auf hier. Sag mal, nein, also im Ernst, ihr verpasst das Schönste. Ich hatte Latein-Leistungskurs und habe mir gedacht, deswegen werde ich jetzt auf Latein weiter predigen. Nein, relevant, der zweite Leistungskurs war Mathematik, war jetzt auch nicht besser, gell? Relevare, das lateinische Wort, kommt eigentlich aus der kaufmännischen Sprache, aus dem Wirtschaftswesen und meint und wurde gebraucht, wenn Dinge gewogen wurden und wenn etwas ins Gleichgewicht, wenn die Waage ins Gleichgewicht gebracht wurde, dann sprach der Römer, also der Lateiner, von Relevare, dass etwas im Gleichgewicht ist. Das heißt, als Christen ist es unser Auftrag, wie Daniel, Influencer, Einflussnehmer zu sein und Dinge ins Gleichgewicht zu bringen, die nicht mehr im Gleichgewicht sind. Und wir können uns entscheiden, oder nein, wir entscheiden uns, mal wissentlich, mal unwissentlich, so wollte ich das sagen. Aber niemand anderes entscheidet sich für dich, ob du dich eher absonderst, ob du nichts zu tun haben willst, ob du dich anpasst und tarnst als Christ, immer schön im Umfeld anpassen, oder ob du jemand bist, der Dinge ins Gleichgewicht bringt, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, aus dem Ruder gelaufen sind sozusagen. Gott ist Herr über alles, ist heute das Thema. Und Gott ist Herr über alles, ist so ein Satz, Christ hat es vorhin auch gesagt, den nicken wir vielleicht schnell ab, weil wir sind halt Christen schon eine Weile dabei und dann klingt es halt nett. So, Gott ist Herr über alles, damit macht man nichts falsch. Ich hoffe, dass wir nach dem Gottesdienst anders nach Hause gehen, ermutigter und vor allem zuversichtlicher, vertrauensvoller, als wir gekommen sind. Selbst wenn du sagst, hey Mensch, mein Mutlevel, mein Glaubenslevel, mein Vertrauenslevel ist auf einer Skala von 1 bis 10 schon bei 11, dann ist es vielleicht nach dem Gottesdienst bei 12, hoffe ich. Also, dass wir mehr Mut und mehr Vertrauen haben, weil wir nicht nur vom Kopf her wissen, sondern dass es uns ins Herz rutscht, dass Gott Herr über alles ist. Und dazu tauchen wir wieder ein in das 6. Jahrhundert vor Christus, in die Zeit, in der Daniel in Babylon lebte. Das babylonische Reich hat damals andere Länder erobert und hat die Völker deportiert in sein Reich, auch Daniel und seine Freunde. Und so lebten sie einige Jahrzehnte in der Fremde, in einer Gesellschaft, die von Gott nicht viel wissen wollte. Und Daniel lebte mit seinen Freunden in dieser Gesellschaft, ungefähr 6. Jahrhundert vor Christus. Und König war Nebukadnezar. Und dieser König Nebukadnezar, heute geht es um Daniel 2, also wenn ihr es zu Hause nachlesen wollt, Daniel Kapitel 2. Dieser König Nebukadnezar hat einen Traum. Und er wacht morgens auf und sagt zu seinen Weisen, zu seinen Traumdeutern, Magiern und sonst wie, sagt er ihnen, hey, ich hatte einen Traum und ich will, dass ihr mir meinen Traum deutet. Aber ich setze noch einen drauf. Ich will nicht nur, dass er meinen Traum deutet, sondern ich will, dass er mir sagt, was ich geträumt habe. Und wenn ihr das beides nicht könnt, dann bringe ich euch um. So, das ist ein guter Job. Augen auf bei der Berufswahl. Ich meine, vielleicht gab es irgendwelche Gefährdungszulagen oder so, ich weiß es nicht. Aber der König hat gesagt, sag mir, was ich geträumt habe und dann noch, was mein Traum bedeutet. Wenn du das nicht kannst, dann bringe ich dich um. Und es ist wie ein Schock, den auch Daniel getroffen hat. Denn im ersten Kapitel heißt es, und wir lesen es auch in dem nächsten Kapitel, dass Daniel am Hof des Königs, und es war nicht immer der gleiche, einen hohen Posten hatte. Er war selber einer von den Weisen, die dem König Ratschläge gaben, die ihn beeinflussten. So hoch ging Daniels Einfluss. Und wir lesen in Daniel 2, das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Zweites Kapitel, gleich mal geht es Daniel und seinen Freunden an den Kragen. Und jetzt stellt euch diese Situation vor. Da bist du zu Hause und dann klopft es an der Tür, Klingel gab es ja nicht, machst auf und dann sagt dir einer, pass auf, der König hat geträumt, du sagst mir jetzt, was er geträumt hat, was dieser Traum bedeutet und wenn nicht, bist du tot. So, schönen Tag noch. Also in dem Moment kannst du einen Glauben haben wie Daniel, aber ich glaube, dass selbst er ein bisschen Angst hatte zumindest. Steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir das gut vorstellen. Nur, was ich absolut faszinierend finde, seine Reaktion. Und das, was Daniel tut und was dann im Laufe dieses zweiten Kapitels geschieht, soll heute in zwei Dimensionen eine Auswirkung haben, wenn wir sagen, Gott ist Herr über alles. Was heißt es? Zum einen in Drucksituationen, unter denen wir stehen, wo wir vielleicht auch einen Schock erleben, wie Daniel das erlebt hat. Das beginnt bei der Mathearbeit, dass das für manche eine Drucksituation ist. Das geht aber weiter, wenn wir schlechte Nachrichten bekommen. Wenn Menschen uns schlecht zusetzen, gesundheitlich, finanziell, familiär, in Beziehungen, die Dinge einfach nicht gut sind, es Druck gibt in unserem Leben. Wir haben ja das große Glück, dass wir durch alles, was uns umgibt, das alles schön von uns weisen können. Glück war ironisch gemeint. Ich glaube, wenn wir mal in uns gehen würden, uns Zeit nehmen würden, nur mal eine Stunde uns hinsetzen würden, wir würden immensen Druck verspüren. Weil wir in einer Welt leben, wie es im Videoclip am Ende heißt, die gefallen ist, in der nicht mehr alles gut ist, nicht Paradies. Und wir würden Druck spüren. Das ist die eine Richtung. Die zweite Richtung ist, wie verändert, dass Gott Herr über alles ist. Wie verändert diese Tatsache unseren Umgang mit der Gesellschaft, mit unserer Arbeit, in der Schule, im Freundeskreis, in der Familie. Daniel trifft auch dieses Urteil und seine Reaktion ist unglaublich. Seine Reaktion können wir lesen in Daniel 2. Ein paar Verse, lasst ihr uns mal zusammen lesen. Nachdem Daniel gehört hat, was auf ihn zukommt. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Wow. Ich würde wahrscheinlich komplett durchdrehen, wenn jemand zu mir sagt, tu dies oder ich bringe dich um und das, was ich tun soll, offensichtlich nicht in meiner Macht steht. Daniel reagiert weise, und er reagiert betend, habe ich das mal zusammengefasst. Er reagiert weise und betend. Er bittet um einen Aufschub der Frist und er betet. Er geht mit seinen Freunden zusammen, so lesen wir es dann weiter, auch wie sie beten. Er geht ins Gebet. Diese Drucksituation haut ihn nicht um, sondern er betet. Es ist wie so ein Dreischritt. Er bekommt von Gott die Erkenntnis und darauf gehe ich gleich ein, was dieser Traum bedeutet. Das führt ihn dazu, dass er Gott anbetet und dass er schließlich Mut hat, zum König zu gehen und ihm die Deutung zu sagen. Aber bis er am Ende diesen Mut hat und Einfluss nimmt und ein Influencer ist, vergeht manches. Und wenn wir solche Drucksituationen verspüren, dann haben wir nicht immer gleich Mut. Corrie ten Boom war eine Holländerin, die im Dritten Reich unsägliches Leid erlebt hat, Konzentrationslager war. Und zwar deswegen, weil sie zusammen mit ihrer Familie zu Hause Juden versteckt hat. Sie hat Bücher geschrieben, es wurden Bücher über sie geschrieben. Die Zuflucht ist ein Film. YouTube, heute Mittag, Wetter soll schlecht werden. Setzt euch auf die Couch, macht euch einen Kaffee und einen Tee. Geht in YouTube, die Zuflucht, Corrie ten Boom, kompletten Film kann man angucken. Der geht so nah, und ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, unter die Haut, was diese Frau gemacht hat. Sie hat Juden vor dem bestialischen Regime der Nazis bewahren wollen und ist dann selber durch einen Verrat im Konzentrationslager gelandet. Und sie sagte einmal, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Gott ist Herr über alles, ist ein netter Vers oder ein netter Satz, der aber nicht viel mit meinem Leben zu tun hat, wenn ich ihn nicht ranlasse. Und oft fehlt uns der Mut in den Dingen. Und dann sagt Corrie ten Boom, Mut ist eigentlich nichts anderes, als Angst zu haben, aber zu beten. Und dann loszugehen. Was ich so schön finde, sie sagt nicht, Angst ist schlecht, sondern sie sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und Daniel hat genau das getan. Er hat die Erkenntnis bekommen, er hat gebetet und dann war er mutig. Und jetzt schaue ich mit euch an, was er dem König gesagt hat und was der Traum des Königs war. Denn das ist schon für mich, ich weiß, das Wort klingt hoch, aber wie ein Beweis, dass Gott Herr über alles ist. Ich zeige euch den Traum, den der König hatte. Das ist alles. Und ihr denkt euch, what? Das soll ein Gottesbeweis sein? Ich erkläre es euch. Es wird in Daniel Kapitel 2 ganz genau beschrieben, was ich euch jetzt sage. Nebukadnezar träumt im Prinzip von sich selbst. Er träumt von einem ganz großen Standbild, das so aussieht. In Daniel 2 wird dann beschrieben, er hat geträumt, dass dieses Standbild aus unterschiedlichem Material war. Der Kopf war aus Gold, Oberarm, und also Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Kupfer, die Beine aus Eisen und die Fußzehen waren aus Eisen und Ton, aus zweierlei Material. Steht da so. Am Ende passiert noch etwas mit diesem Standbild, darauf komme ich gleich. Alles, was er geträumt hat, war, dass er dieses Standbild gesehen hat. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist nun folgendes, dass Daniel ihm den Traum auslegt und sagt, dass diese einzelnen Abschnitte dieses Standbildes für unterschiedliche Reiche stehen werden. Er sagt ihm, dein Reich wird untergehen, es kommt ein weiteres Reich und so weiter und so fort. Und jetzt lesen wir das und gucken in die Weltgeschichte, dann sagt Daniel Nebukadnezar genau das hier voraus. Und das ist für mich so faszinierend. 80% von dieser Prophezeiungen sind eingetreten. Pi mal Daumen, das ist natürlich eine unlogische Zahl, ich sage euch gleich warum. Daniel sagt dem König Nebukadnezar voraus, der Kopf, das ist das babylonische Reich. Und dann geht es weiter, er beschreibt die Reiche teilweise, nicht ganz, aber teilweise geht es weiter mit dem persischen Reich. Die Jahreszahlen könnt ihr lesen. Das nächste Reich steht für das griechische Reich, das römische Reich. Bis in unsere Zeit hinein heute, wo sich Ausleger nicht ganz einig sind, was es bedeutet, welche Reiche gemeint sind, bis hin, dass es manche zur UN definieren, was Daniel hier voraussagt, ist für mich nicht primär entscheidend, darauf jetzt einzugehen. Für mich ist entscheidend, dass Daniel Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus eine Zeit voraussagt, die ungefähr 1000 Jahre sein wird. Römisches Reich, 5. Jahrhundert nach Christus. Er sagt ihm voraus, was passieren wird, in dem 6. Jahrhundert vor Christus bis ins 5. Jahrhundert nach Christus, sagt Daniel dem König voraus. Wir lesen es in der Bibel, wir haben die Weltgeschichte, wir haben Aufzeichnungen und genau das passiert. Und ich sage mir, wow, krass, oder? Absolut faszinierend. Das ist nicht die einzige Stelle im Buch Daniel, wo Träume und Prophetie eine Rolle spielen. Es wird noch an anderen Stellen kommen und da wird Marc drüber predigen, hoffe ich. Guck mich nicht so fragend an. Da wird Marc drüber predigen und ich bin deswegen so froh, weil das ist die Einsteigerprophetie. Also die kriege ich auch noch hin, weil ich nämlich parallel zur Bibel einfach nur die eine Weltgeschichte legen müsste. Aber es geht noch viel krasser zu im Buch Daniel, was Träumen, Prophetie betrifft. Und Gott Marc sehr begabt, was Träume, was Prophetie, was Auslegung von Träumen und Prophetie betrifft. Deswegen wird Marc dort auch oder darüber predigen, wenn diese Stellen noch vorkommen und noch viel mehr in die Tiefe gehen und sich nicht mit der Babyprophetie aufhalten, die ich auch noch hinkriege. Weil, wie gesagt, nochmal, Daniel im 6. Jahrhundert sagt dem König Nebukadnezar voraus, was die nächsten 1000 Jahre, Pi mal Daumen sind ein bisschen mehr, was die nächsten 1000 Jahre geschehen wird. Und am Ende dieser Reiche heißt es dann, Daniel sagt zum König, dass, also dieses Bild, saß in einem Traum, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Wer ist dieser Stein? Was ist dieser Stein? In der Bibel wird Jesus immer wieder mit einem Stein verglichen. Und in diesem Traum, so heißt es dann in der Bibel weiter, kommt dieser Stein, zerschmettert diese Reiche sozusagen und wird selber zu einem Stein groß wie ein Berg. Und dann heißt es weiter, und wir lesen gleich einen Vers, dass dieses Reich für immer steht. Im Psalm 118 nur zum Beispiel steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Im Neuen Testament wird es an verschiedenen Stellen aufgegriffen. Jesus wird von Menschen abgelehnt, verurteilt, er wird getötet, er stirbt, weil Menschen ihn ablehnen. Die Menschen damals und Menschen bis heute, weil Jesus für uns gestorben ist. Menschen lehnen ihn ab, aber er ist zum Eckstein, zum Grundstein geworden, zu dem Stein, der die Dinge zusammenhält. Er ist zum Zentrum der Geschichte geworden. Daniel sagt dem König Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus voraus, dein Reich wird untergehen, es werden andere Reiche kommen, es werden die Griechen kommen, die Perser und. Und ganz am Ende aller Zeiten, wenn noch ganz viele zerteilte Reiche geherrscht haben, dann wird Gott sein ewiges Reich aufbauen und es wird größer und mächtiger und vor allem es wird ewig sein als alle anderen Reiche davor. Wow, Gott ist Herr über alles. Und am Anfang, als Daniel zu seinen Freunden geht, drücken sie das aus, als er diese Nachricht bekommt, wenn du jetzt nicht den Traum deutest, bist du tot, dann betet er mit seinen Freunden. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Aber zu der Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ist jetzt eben das Zukünftige, was noch kommt, das nimmermehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Ich kann jetzt null ausholen. Ich würde am liebsten jetzt die Offenbarung daneben legen, dieses Buch, was die Zukunft beschreibt. Dieser Gott, von diesem Gott reden wir, von diesem Gott singen wir, zu diesem Gott werden wir noch singen, von diesem Gott geht's, um diesen Gott geht's in der Kirche. Verstehen wir mal ein bisschen den Kontext, in dem wir uns bewegen. Darf ich mal Luft holen? Versteht ihr? Wenn Gott Herr über alles ist und wir an diesen Gott glauben und sagen können, Gott ist mein Vater, weil ich glaube, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, dann ist dieser Gott mein Papa. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Kinder machen ja immer dieses Spielchen, mein Papa kann das, mein Papa kann das. Und ich sage, hey, mein Papa, pack ein. Das heißt es, Gott ist Herr über alles. Und jetzt stellt euch vor, du bist Nebukadnezar. Weltmacht Babylon befehlst du. Und jetzt kommt da so ein Zwerg daher und sagt, hey, dein Reich wird untergehen. Was würdest du mit dem machen? Also er hat zwar deinen Traum gedeutet und dir gesagt, was du geträumt hast, aber du würdest ihn sicher, also wenn ich jetzt mal meine innersten Regungen rauslasse, sagen, ich würde den Kopf kürzer machen. Ich sage, du sagst mir noch einmal, dass mein Reich untergeht. So waren die Herrscher drauf. Also da sind Köpfe mehr gerollt als Tore beim KSC. Also versteht ihr? Aber das Faszinierende ist Folgendes. Nebukadnezar, der bekannt dafür war, wie er eigentlich mit Leuten umgeht, die ihm sagen, dass sein Reich nicht ewig sein wird, der sagt Folgendes zu Daniel. Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Es ist ein Gott über alle Götter, egal was wir anbeten, egal was wir zum Gott machen, egal was andere Menschen zu ihrem Gott machen, egal was andere Religionen meinen, was es für Götter gäbe, es gibt einen einzigen, wahren und lebendigen Gott. Und das ist der Gott Daniels, der Gott, von dem die Bibel redet. Das ist der Vater von Jesus und mein Papa. Ha, Edge. Das sagt Nebukadnezar am Ende, es gibt nur diesen einen Gott und der ist größer als alles andere. Gott ist Herr über alles. Es gibt nicht mehr diesen Kampf zwischen Gut und Böse, der am Ende der Tage irgendwann vielleicht mal entschieden wird. Es gibt nicht diesen Dualismus zwischen Gott und dem Bösen, zwischen Gott und Satan. Und jetzt gucken wir mal, wer am Ende gewinnt, auch wenn Filme und Bücher das wunderschön hergeben und es auch in der Offenbarung Anzeichen gibt. Nein, aber dieser Kampf ist entschieden. Dieser Kampf ist entschieden. Es gibt nicht mehr die Frage, wie wird das mal ausgehen. Es gibt keinen Dualismus, sondern dieser Kampf ist entschieden. Gott ist Herr über alles. Und das heißt, unser Leben wird sich in Wohlgefallen auflösen. Es wird uns alles gelingen. Wir werden reich sein, wir werden gesund sein, wir werden keine Probleme mehr im Leben haben. Entweder ihr seid nett oder ihr schlaft oder ihr habt einen falschen Glauben. Ihr seid nett. Natürlich heißt es das nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt. Am Ende des Videos sagt das die Stimme. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, in der nicht alles paradiesisch ist. Und deswegen erleben wir Dinge, die uns bis ins Mark erschüttern, wie Daniel, als er das hört und einen Schock bekommen. Aber was machen wir in solchen Momenten? Wenden wir uns doch an den Gott, der Herr über alles ist. Versuchen wir nicht krampfhaft die Dinge zu lösen, was sowieso ein Paradox ist. Nur tun wir das manchmal. Ich schließe mich da voll mit ein. Wenn ich vor Bergen stehe, wenn ich vor großen Herausforderungen stehe, versuche ich manchmal auch die Dinge krampfhaft zu lösen. Ich will es in die Hand nehmen, ich will diskutieren, ich will keine Ahnung was machen. Aber krampfhaft lösen ist ein Quatsch in sich. Entweder es löst sich etwas oder es ist verkrampft. Aber krampfhaft etwas lösen funktioniert nicht. Checken wir nur nicht in dem Moment oft. Lösen tun sich die Dinge, wenn wir sie loslassen, wenn wir sie in Gottes Hand geben, wenn wir sie diesem Gott geben, der Herr über alles ist. Und das sollte uns in so Drucksituationen, das ist die eine Dimension, in Drucksituationen helfen zu sagen, Gott, okay, ich habe gehört, da war am Sonntag Predigt, übrigens war ich enttäuscht, wie wenig noch wussten, was Daniel heißt. Ne? So hört ihr mir also zu. Scherz. Aber jetzt bitte ich euch, wenigstens eine Woche lang mitzunehmen, wenigstens nur eine Woche. Dass ihr in solchen Momenten zu Gott geht, der Herr über alles ist und sagt, ich gebe es dir, ich versuche es loszulassen, was auch immer es ist, was mir gerade Druck macht. Kümmer du dich drum. Und die zweite Dimension ist, dass wir rauskommen aus so einer Schockstarre in einer zweiten Dimension im Blick auf unsere Gesellschaft. Und da will ich dir nur einen Gedanken mitgeben, den wir weiterführen werden in einigen Wochen, wenn wir nämlich Jeremia 29 einschieben, in diese Daniel-Reihe, weil es nämlich an das Volk in Babylon gerichtet ist. Ich will dir nur einen Gedanken weitergeben. Wenn Gott Herr über alles ist, über alles, wenn Gott Herr über alles ist, dann ist Gott auch Herr über deinen Arbeitsplatz, über deine Schule, über deinen Verein und dann sind das alles heilige Orte. Es gibt diesen Dualismus nicht. Wenn Gott Herr über alles ist, dann ist er auch Herr über alle deine Alltagsumstände. Wo du zur Arbeit gehst, deine Arbeitskollegen, das Büro, was Christa vorhin erwähnt hat, da wo du morgen im Büro bist, in der Familie, in der Schule, alle blöden Lehrer, die es nicht gibt, natürlich nur die anderen Lehrer, alles ist unter dem Herrschaftsgebiet von Jesus. Alles. Und dann sind diese Orte, wo wir sind, jeder einzelne Ort ist ein heiliger Ort. Oder wir denken, es ist nicht unter der Herrschaft von Jesus, weil er ja alles so böse und sündig und gottlos zugeht. Dann würden wir aber zugeben, dass der Teufel immer noch so viel Macht hat, dass Gott hier nicht herrschen kann. Sorry, aber an den Gott will ich nicht glauben, der wäre mir ein bisschen zu klein. Der Kampf ist entschieden. Das heißt, alle Orte, wo wir sind, sind heilige Orte. Es sind Orte, an denen Jesus herrscht und niemand anderes. Es versuchen andere, aber es herrscht niemand anderes. Und dann sind es Orte, wo wir als Christen Einfluss haben können. Ihr müsst mir nicht antworten, nicht äußerlich. So, aber ich frage dich wirklich, glaubst du, dass Gott die Menschen liebt? Glaubst du, dass Gott dich liebt? Glaubst du, dass Gott alle Menschen liebt? Glaubst du, dass Gott ein Problem hat, in Menschengestalt auf dieser Erde zu wirken? Er, Jesus, war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Gott hatte schon mal kein Problem, als Mensch auf diese Erde zu kommen, nämlich in Jesus, das lesen wir hier. Also hat er heute auch kein Problem, in Menschen in dieser Welt zu wirken. Christen sind keine besseren Menschen. Ich erschrecke manchmal über manches und denke, boah, was unter Christen so passiert, was in Gemeinden passiert, das sage ich überhaupt nicht. Nur, wenn wir das ernst nehmen, dass Gott in jedem einzelnen Menschen, der mit Jesus lebt, existiert und da ist, dann ist es genau das, was schon mal passiert ist, dass Gott in Menschengestalt hier ist. Natürlich sind wir keine kleinen Götter, keine Sorge. Aber Gott hat damit kein Problem, in Menschengestalt in dieser Welt zu wirken. Warum? Weil der Herr über alles ist. Und wir sollten uns den Schöpfungsauftrag wieder zu eigen machen. Wo Gott uns die Erde anvertraut hat, hat er nicht nur gesagt, hier bebaut sie und bewahrt sie mit irgendwelchen Kräutergärtchen und so, sondern macht sie untertan, damit ihr sie füllt mit meinem Ruhm, mit meiner Herrlichkeit, mit meiner Liebe und meiner Gnade. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen glauben, wir sind so schlecht und die Sünde ist so schlecht, dass wir vergessen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er für uns gestorben ist, dass er den Tod ein für alle Mal besiegt hat, viel größer ist als das, was wir anrichten können. Oder anders gesagt, die Auswirkungen der Erlösung durch Jesus sind viel größer, viel stärker, viel mächtiger, viel kraftvoller als die Folgen der Sünde. Ich rede keine Sünde klein, nur wir sollten sie auch nicht größer reden, als sie ist. Was Jesus kann, ist immer noch viel größer. Lass uns mutiger und vertrauensvoller unseren Glauben leben. An einen Gott, der Herr über alles ist. Über alles. Und das sollte uns in Drucksituationen und im Blick auf unsere Gesellschaft erleichtern, ermutigen und Vertrauen geben. Und wir wollen mit dem ersten Lied, was wir jetzt singen, genau das zum Ausdruck bringen. Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst über allem anderen. Nicht ich, aber du, Gott. Und du stehst über allem, was in meinem Leben nicht gut ist. Steht doch alle mal auf, das tut dem Kreislauf alleine schon mal gut. Und gestern hatten wir dieses K5-Leitertraining und da sprach ein Referent von heiligen Momenten, von Momenten, in denen Gott wirkt oder besonders spricht. Das kann jetzt so ein Moment werden, wenn wir Gott anbeten mit Liedern, wo du in einer Sache, im Blick auf Menschen, im Blick auf deine Arbeit, im Blick auf etwas, was dir Druck macht, Gott sagst, du bist Herr über alles, ich lass los. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, ich weiß es nicht, aber ich lass los, kümmern du dich drum. Jesus, du bist Herr über alles und dafür danken wir dir von Herzen. Und wir brauchen diese Gewissheit, wir brauchen dieses Wissen, wir brauchen es aber manchmal auch, dass es vom Kopf ins Herz rutscht. Dass du Herr über alles bist. Wenn wir dir jetzt Lieder singen und dich mit Liedern anbeten, dann lass es ein Moment sein, an dem wir das erleben, wie du in uns etwas löst, was wir nicht lösen können. Wie du Druck von uns nimmst, weil wir es dir geben, weil du Herr über alles bist.